Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Der Zeitraum Anfang März ist für den Modehandel ein extrem wichtiger Zeitraum. Die Saleflächen sind aufgelöst, die neue Saison hat endgültig Einzug gehalten. Worauf kommt es jetzt an? Wie sind die Kunden drauf? Und wie ist der Saisonstart tatsächlich schon angelaufen? Das möchte ich von meinem Gesprächspartner Helmut Hagner erfahren, der als Geschäftsführer der Handelsgruppe Frei im Bayerischen Karmen insgesamt 7 Häuser in den Bereichen Mode, Sport, Möbel und Gastronomie verantwortet. Mein Name ist Jörg Nowicki. Hallo Herr Hagner, schön, dass Sie da sind und sich die Zeit nehmen. Ich grüße Sie.
Hallo Herr Nowicki, schön, dass ich da sein darf.
Prima. Sie sind natürlich in der Branche kein unbekanntes Gesicht, ist ja ganz klar, aber trotzdem gibt es sicherlich noch einige, die das Unternehmen nicht so gut kennen. Deshalb würde ich Sie gerne am Anfang einmal bitten, uns einen kurzen Überblick über die Gruppe zu geben.
Ja, sehr gerne. Also die Handelsgruppe Frei wird nächstes Jahr 125 Jahre, lange Zeit. Und die Handelsgruppe Frei betreibt also 4 Modehäuser an den Standorten Cham, Bad Kötzting, Schwandorf und in Marktredwitz und 3 Einrichtungshäuser. Eines in Cham, eines in Weiden und eines in Marktredwitz. Die Häuser sind von 1500 Quadratmeter in Schwandorf, das Modehaus, bis zu 8000 Quadratmeter in Cham groß und die Möbelhäuser von 1500 Quadratmeter bis 20.000 Quadratmeter in Cham. Wir verkaufen alles, was man braucht. Also Möbel, Küchen, Sport, Mode sind schon überall, auch der Local Hero im stationären Einzelhandel. Und natürlich 125 Jahre ist eine lange Tradition und Geschichte. Und wir versuchen uns immer wieder neu zu erfinden, damit wir auch noch weitere 125 Jahre am Markt sein können.
Mhm. Mode und Möbel sind aber jeweils separat oder sind Mode und Sport sind dann gemeinsam oder wie habe ich
genau,
mir das vorzustellen?
Mode und Sport sind zusammen, jeweils integriert in den Häusern, in Marktredwitz und in Cham. Da haben wir 2 Intersport-Fachmärkte integriert und die Möbelhäuser sind meistens vor der Stadt an den üblichen Standorten Einfahrtschneisen.
Gut, nun sind wir ja noch relativ früh im Jahr unterwegs, darum finde ich, können wir zu Anfang nochmal ganz kurz einen Blick zurückwerfen. Wie war denn 2024?
Ja, 2024 war, wie so jedes Jahr mit den letzten Jahren, ein herausforderndes Jahr. Also das war spannend. Wir haben unsere Umsatzziele im Bereich Mode erreicht, allerdings die Ertragsziele nicht in der Form, weil uns die Kosten ein bisschen davon gelaufen sind, auch letztes Jahr. Wenn man mal differenziert, in der Möbelbranche ist es momentan ganz, ganz schwierig. Also wir haben in den letzten Jahren über 10% an Umsatz verloren, weil einfach weniger gebaut wird, weil die Konsumstimmung schwierig ist, Zinsen sind hoch, Baupreise sind hoch und einfach allgemein, sagen wir, höherwertige Güter nicht so gekauft werden gerade. Also das war jetzt für die Möbelbranche ein sehr schwieriges Jahr. Wir haben aber trotzdem investiert und haben Möbel umgebaut, Küchenladen neu gemacht und auch einen Trendtopper-Konzeptstore eingebaut. Und in dem Bereich Mode, wie gesagt, seitwärts, also Umsatzpläne erreicht, allerdings aber die Ertragsziele nicht erreicht.
Mit was für einem Ertrag sind Sie da unterwegs? Also das für eine Marge oder eine Rendite, kann man das sagen?
Weil das ist immer schwierig, das ist Besitzgesellschaft, die Unternehmen sind in Familienbesitz, insofern ist es immer schwierig, ob man beide zusammenträgt, aber operativ natürlich, Sie wissen selber, wie schwierig das Geld im Modehandel zu verdienen ist. Wir sind über einen niedrigen einstelligen Prozentbereich immer froh, wenn wir das erreichen. Mhm. Aber das ist schon unter der 5 auch.
Okay. Und jetzt zum Jahresbeginn, welche Stimmung vernehmen Sie da so? Vor allen Dingen jetzt auch nach der Bundestagswahl vielleicht nochmal?
Ja, also die Stimmung allgemein sehe ich schon schwierig an. Die Konsumstimmung ist gefühlt nicht gut. Die Leute sind sehr verunsichert. Wir haben natürlich auch jetzt gerade in den Regionen, wo wir auch tätig sind, viele Unternehmen, die gerade Kurzarbeit haben. Autozulieferer sind einige hier. Wir haben in der Nordoberpfalz eine große Firmengruppe, die Firma Ziegler, die über 3000 Leute beschäftigt hat, die in insolvent gegangen ist. Das sind ein Holzbauunternehmen vom Holz bis zum Haus, eine durchgängige Wertschöpfung. Und das lesen und hören alle Kunden und Konsumenten. Und die hören dann die Nachrichten und die hören dann alles, was an Unsicherheiten gerade in der Welt passiert, auch in Deutschland oder auch national und international. Und das geht einem auch selber ein bisschen so. Man kann sich da nicht frei machen und frei schwimmen und das geht ein bisschen auf die Stimmung und natürlich drückt es auch auf den Konsum, weil jeder vielleicht ein bisschen Angst hat um den Arbeitsplatz und was wird da kommen noch, was passiert alles. Also das war bis zur Wahl auf jeden Fall mein Gefühl, die herrschende Meinung der Konsumenten. Wir verkaufen aber jetzt trotzdem Mode, verkaufen trotzdem Möbel. Man muss also auch immer aufpassen, dass man sich nicht in so einen selbsterfüllenden Kreisel reinbringt und alles ist schlimm und schlecht.
Wo liegen Sie da aufgelaufen aktuell?
In der Mode liegen wir auf jeden Fall auf Plan und im Vergleich zum Vorjahr auf Vorjahresniveau. Ich plane auch dieses Jahr so eine Seitwärtsbewegung für 2025. Also erwarte mir jetzt nicht viel mehr Umsatz. Und das ist schon, glaube ich, gut, wenn wir 2024 ein Umsatzziel erreichen. Und an der Ertragsschraube müssen wir einfach auch aufgrund von Kostenoptimierungsmaßnahmen drehen. Und dann bin ich ganz zuversichtlich für dieses Jahr.
Und glauben Sie, dass die Wahlen das jetzt so ein bisschen die Spannung lockern? Oder was haben Sie da für ein Gefühl?
Also mein Gefühl sagt mir, wenn die Politik es versteht, jetzt ins Handeln zu kommen und Diskussionen, die notwendig sind, zu führen, führt allerdings nicht immer öffentlich und nicht jeder wieder seine Meinung zu irgendwas äußert und das geht nicht, weil das ist und Bedingungen für eine große Koalition auferlegt werden, die schon wieder, sage ich mal, ein Gezetere, was vorher war, jetzt weiterführen lässt, dann glaube ich, wird es schwierig. Also ich kann nur die Politik aufrufen, so Leute, wenn ihr diskutieren wollt, diskutiert hinter verschlossenen Türen und gebt dann Entscheidungen raus. Weil sonst macht ihr die Leute wieder noch unsicher. Es geht ja so weiter wie bisher, es ändert sich nichts. Die stellen die Forderungen und diese Bedingungen, der will das nicht und das nicht. Und dann ist es schwierig. Also sie sollen entscheiden und sich zusammensetzen und dann eine große Koalition machen und eine Regierung schaffen, die jetzt an die Wurzeln der Probleme und Ursachen der Herausforderungen geht, wo wir gerade drinstecken, in diesem bisschen Schlamassel gefüllt auch, und jetzt auch ins Handeln kommen. Dann werden die Leute auch, wenn sie eine handelnde Regierung sehen, werden die auch wieder zuversichtlicher.
Wenn Sie als Einzelhändler jetzt einen Wunsch frei hätten, um welchen Belang, um welches Thema sollte sich die Politik als erstes kümmern?
Also natürlich als Einzelhändler, ob wir dann auf der Agenda der notwendigen Maßnahmen ganz oben stehen, das will ich mal in Frage stellen. Da haben die Regierungen gerade viele andere Herausforderungen. Aber natürlich ist ganz wichtig, dass wir Steuererleichterungen bekommen, zum Beispiel, also mehr Brutto vom Netto, dass wir geringere, sind ja im Einzelhandel, die Löhne sind da nicht so hoch und da ist es wichtig, dass einfach die Mitarbeiter und Mitarbeiter einfach auch, soweit es geht, Steuerentlastungen erhalten und damit auch der Konsum wieder angeschoben wird. Das wäre ein großes Thema, dass man hier einfach hier wieder ein bisschen Konsumstimmung generiert und auch einfach da einfach das auch über das anschieben kann.
Dann lassen Sie uns doch mal ganz konkret zum Saisonstart kommen. Was läuft, was nicht, wer kauft, wer nicht?
Ja, wir sind ja jetzt Ende Februar, wir sind eigentlich noch in der Sale-Phase abschließend jetzt. Es geht jetzt dann im März los mit dem ganzen Frühjahrsthemen, die ja teilweise schon da sind. Was jetzt uns getragen hat die letzten Wochen und Monate, war sehr stark der Anlassbereich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, das Thema Anlassmode, Abschlussbälle, Tanzschulen, Ballsaison, Fasching, Karneval, wo halt auch bei uns jetzt in Bayern jetzt nicht so die Maskerade das Entscheidende ist, sondern eher das angezogene, anlassbezogene Thema. Und das trägt uns gerade, das läuft ganz gut. Und ansonsten war das Sale jetzt eigentlich vorherrschend. Und natürlich ist die Kundin und der Kunde schon auf der Suche, das merke ich bei mir selber, nach neuen Themen, nach neuen Farben, ein bisschen neue Optik. Aber wie gesagt, was läuft, da kommen wir jetzt erst rein. Also das ist jetzt aktuell noch eine schwierige, da ist der Wunsch eher noch Vater des Gedankens als die tatsächliche Maßnahme.
Ist denn der Saisonstart herausfordernder als in den Vorjahren, würden Sie das sagen?
Ja, es ist alles herausfordernder als in den Vorjahren. Ich glaube, dass wir alle in einer, volatilen Welt sind, wo wir vieles, das früher selbstverständlich war, nicht mehr als selbstverständlich ansehen können. Also es bedarf mehr Arbeit, mehr Inspiration, mehr Aufwand im Marketing, mehr Aufwand im VM, in Visual Merchandising, mehr Aufwand in der Erlebnisqualität in den Häusern, mehr Motivation bei den Mitarbeitern, mehr Erlebnis in den Häusern. Und ich glaube, das ist ein riesengroßes Thema. Und es wird nicht weniger werden, sondern gefühlt wird es immer mehr werden.
Wenn Sie so mit Ihren Einkäufern sprechen, wie zufrieden sind die oder sind Sie dann auch mit dem modischen Angebot der Lieferanten?
Ja, also die Einkäufer sind grundsätzlich mal schon immer sehr modisch, sehr 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 inspiriert, wenn sie von den Messen kommen. Und wir haben ja jetzt auch wieder unsere Trendinformationen, wo wir im Haus die Mitarbeiter schulen und auch über die bevorstehende Saison also informieren und die neuen Looks und Likes den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigen. Und was man da sieht, ist eigentlich schon sehr inspirierend und, sage ich mal, sehr fokussiert. Also, dass wir Ware haben, die auf jeden Fall Kunden inspirieren kann und Kunden zum Kauf verführen kann. Also das, glaube ich, ist da. Entscheidend ist jetzt, dass wir diese Kunden in den Laden bringen, dass wir Bedarf generieren und dort auch dann einfach diesen Kauf auslösen, den Knopf drücken, damit ich das Produkt habe und wir es verkaufen und die Kunden dann auch glücklich ist.
Auf das Aktivieren der Kunden würde ich gleich gerne auch nochmal zu sprechen kommen. Welche Bereiche, Sortimente haben Sie denn tendenziell gestärkt, welche eher zurückgebaut? Können Sie dazu bitte was sagen?
Ja, also wir haben zum Beispiel letztes Jahr Teleuel aufgegeben, also ganz untere Preissegment, und wir räumen da unten ein bisschen auf. Wir nehmen momentan mehr Marken auf, ein bisschen im Premium-Segment, nicht Luxus, sondern im Premium-Segment. Wir schauen ein bisschen, was so Instagram-Produkte sind, die also gerne über Social-Media-Kanäle vertrieben werden. Wenn wir die Produkte dann bekommen, schauen wir uns sie an, ob sie für uns interessant sind, gehen da ein bisschen rein, eher in den Jugendbereich. Ansonsten, die Mitte ist halt momentan sehr schwierig, muss man auch ganz klar sagen, da ist ganz, ganz herausfordernd. Und wo wir wachsen, wachsen wir gerade so ein bisschen im Premium-Segment.
Nun haben Sie aber doch eben ja auch gesagt, dass die wirtschaftliche Lage in der Region eher schwierig ist. Also hat das dann keine Auswirkungen auf das Kaufverhalten der Kunden, sprich dann vielleicht auch auf die Preislagen, die Sie anbieten müssen?
Ja, also da muss man mal aufpassen. Wenn ich sage schwierig, dann ist es schon manchmal auch eine Aussage, wo man manchmal ein bisschen bremsen muss. Also es ist ja gerade so, dass es viele Kunden gibt, die von einer wirtschaftlich schwierigen Situation weit entfernt sind. Es wird nur halt sehr viel über eine bestimmte Zielgruppe, die leider gerade momentan halt weniger konsumieren kann, weil sie einfach durch Inflation, durch geringe Einkommen oder durch Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, weniger konsumbereit ist. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Kunden, die nach wie vor Geld haben und Geld ausgeben wollen. Sie müssen sich nur mal die Sparquote anschauen, wie hoch die gerade momentan ist, dass hier also ganz viel Geld da ist und es nur momentan aufgrund der Stimmungslage einfach weniger ausgegeben wird. Und ich glaube, da sind wir gefordert, dass wir nicht immer nur das Negative sehen, sondern dass wir auch das Positive sehen. Und da wünsche ich mir auch ein bisschen in den mediale Kommunikation, dass also nicht ganz Deutschland vor dem Bankrott steht, sondern halt auch nur ein Teil gerade Schwierigkeiten hat, aber ganz, 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 ganz viele genügend Mittel haben, um Möbel, Mode, Küchen, Sport zu kaufen und das auch tun. Also wie gesagt, wir haben gestern über 100.000 Euro Umsatz im Bereich Küchen gemacht. Also da kostet eine Küche 20.000, 25.000 Euro. Das ist nicht so, dass jetzt auf einmal alles weg ist, sondern es ist schwieriger. Wir müssen uns durch Leistung Kunden mehr erarbeiten, müssen mehr liefern, müssen mehr unser Markt positionieren und müssen einfach einen guten Job machen. Und dann kommen die Kunden auch zu uns in unsere Häuser.
Können Sie noch vielleicht mal ganz kurz differenzieren zwischen den einzelnen Bereichen, wie Sie da jetzt so, eine Gastro wird ja keinen Saisonstart haben, Möbel weiß ich nicht genau, Sport, also wie entwickelt sich das ganz aktuell?
Also Möbel ist nach wie vor herausfordernd. Wie gesagt, also da laufen wir immer noch den Umsätzen hinterher. Allerdings werden Umsätze getätigt. Hier muss man halt auf der Kostenseite und auf der Seite ein bisschen aufpassen, dass man einfach hier die Kosten entsprechend der Umsatzerwartungen für dieses Jahr anpasst. Sport war im Januar zufriedenstellend, im Februar schwierig. Der Februar ist allgemein momentan schwierig. Also gefühlt ist der Februar ein ganz herausfordernder Monat, also auch in dem Möbelsegment. Das lag vielleicht jetzt auch an den Wahlen, vielleicht platzt auch ein Knoten, keine Ahnung. Vielleicht ist es allgemein noch eine deutsche Mentalität, Angst und Unsicherheit, die sich halt auf das Verhalten der Konsumenten wirklich breiter auswirken. Das kann ich jetzt noch nicht genau sagen, wie sich das die nächsten Wochen und Monate weiterentwickelt. Aber momentan ist es also nicht vergnügensteuerpflichtig.
Was ist mit der Tatsache, dass Ostern so viel später stattfindet dieses Jahr? Wirkt sich das irgendwie aus auf den Saisonstart?
Also ich glaube, dass das Wetter die größte Rolle spielt gerade. Wenn wir also Sonnentage haben und neue Produkte zeigen können, dann werden die Kunden wieder mehr in die Modehäuser gehen und auch für einen Laufschuh ins Sportgeschäft gehen und sich dort Mode kaufen. Also das ist, glaube ich, eher das Wetterthema als jetzt der Osterhase, der dann im April jetzt kommt. Aber natürlich verzieht sich alles im Vergleich zum Vorjahr. Das muss man halt immer bewerten und man muss immer mit der Zeit im Vorjahr verwerten und dann auch entsprechend bewerten.
Was ich mich noch gefragt habe in der Vorbereitung, Sie sind ja relativ nah zur tschechischen Grenze. Jetzt gibt es ja Überlegungen, die Grenzen wieder stärker zu bewachen und zu schließen. Was denken Sie darüber als Händler, der in einer Grenzregion ansässig ist?
Ja, also wir hatten in den letzten Jahren natürlich sehr viele tschechische Kunden, die also unsere Häuser besuchen. Tschechische Kunden lieben den Service, den sie in Tschechien selber so nicht erfahren. Deswegen kommen sie gerne in die Freihäuser. Das ist sehr positiv. Hauptsächlich stark liegt also Markt Redwitz von diesen tschechischen Kunden, weil da Karlsbad, Marienbad, Franzensbad, also Bäder da in der 20, 30 Kilometer entfernt sind. In Kam ist es schwieriger, da kommt hinter der Grenze Domažlice, ein paar Orte, aber dann erst Pilsen, und Pilsen ist selber sehr eine attraktive Stadt mittlerweile. mittlerweile geworden und haben da auch eine genügend Handelsaktivitäten. Aber natürlich, freie Grenzen, wir haben in Cham, im Landkreis Cham über 6000 Einpendler aus Tschechien, die hier arbeiten, die hier in Pflege, im Krankenhaus, in den Fabriken arbeiten. Also das ist ein, wenn hier also die Einreise wieder schwieriger wird, dann wirkt sich das auf den gesamten Organismus dieser Wirtschaftsregion aus. Also man denkt nur zurück, weil es damals während Corona auf einmal die Leute nicht mehr einreisen durften, dann waren die Krankenhäuser halb leer, weil keine Mitarbeiter mehr da waren und die hätten gerade Leute gebraucht. Also das, wir sind hier schon auch sehr abhängig von offenen Grenzen, die den Grenzverkehr halt auch zulassen, in jede Richtung.
Sie haben eben schon mal das Thema Kosten angesprochen. Das ist natürlich klar, wenn die Umsätze nicht so kommen, wie Sie das sich wünschen, müssen Sie an den Kosten arbeiten oder die im Griff halten. Was ist denn da eigentlich noch möglich? Also wo können Sie Kosten sparen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wir gehen auch um, geben gerade momentan also alles gerade so durch und wie gesagt, der ein oder andere Kopierer, wenn man mal wirklich mit offenen Augen durch den Laden geht oder durch die Geschäfte geht, es ist wirklich erstaunlich, man findet immer irgendwo was, was macht ihr da, was wird da monatlich abgebucht, was habt ihr da für einen Betrag, wer schaut das an, wer braucht das? Also da ist auf jeden Fall mal schon einiges da, was man mal wirklich so grundsätzlich mal in Frage stellen kann, das habe ich jetzt sehr intensiv im letzten Jahr gemacht und dann kommen ganz viele, ja braucht man nicht, haben wir nicht und der oder eine andere Kopierer kann man weglassen, man kann zentral. Man kann das Thema Digitalisierung einwenden, man kann bestimmte Prozesse verändern. Aber natürlich ist das Thema Kosten, Energiekosten sind da, Personalkosten sind da, da kann man auch nicht endlich sparen, da muss man immer die Bereitschaft, also als erlebnisorientiertes Mode- und Möbel-Einrichtungshaus sind wir natürlich da abhängig von den guten Menschen, die auf der Fläche sind und deswegen müssen wir auch hier die Leute haben und auch gut bezahlen, damit sie das tun, was wir erwarten und was sie auch mit Leidenschaft dann umsetzen. Ansonsten, ja, ist alles mal Telefonkosten hinterfragen. Wir haben über 100 Handys im Einsatz und dann muss man mal die Mobilfunkverträge anschauen. Dann muss man sich mal die Kraftfahrzeugversicherungen anschauen. Wir haben Rahmenabkommen mal hinterfragt, Gegenangebot eingeholt, da haben wir wieder 5.000 gespart. Jetzt bei den Handys von einem Tarif von 29 auf 19 Euro runtergefahren. Also das sind 100 Handys, dann 8.000 Euro im Monat. Also es gibt ganz viele Themen, wenn man mal genau reinschaut, ist überall ein bisschen was und ein bisschen was macht in der Summe auch dann viel. Und wenn man es hochskaliert auf 7 Häuser, kommt dann auch einiges zusammen.
Lassen Sie uns mal zu den Kunden kommen. Sie haben das ja eben gerade schon angesprochen. Das ist ganz wichtig, dass die kommen. Ganz klar. Was machen Sie denn? Also mit welchen Maßnahmen aktivieren Sie die Kunden? Was ist erfolgreich und was nicht oder nicht mehr?
Ja, das ist die Quo-Vadis-Frage schlechthin. Der heilige Gral der Antworten. Wir sind ja in 5 Einkaufsverbänden, nur nebenbei mal erwähnt, wo wir in 5 Einkaufsorganisationen tätig sind und jeder Verband stellt sich gerade die Frage, wie geht es weiter? Und natürlich auch wir im Unternehmen stellen uns die Frage, wie können wir in einer, sagen wir, veränderten Customer Journey unsere Kunden für unsere Marke begeistern? Und jetzt habe ich schon gerade gesagt, das Thema Marke. Ich bin ein sehr markenbewusster Mensch und wir haben vor 2018 begonnen, einen Markenprozess auch zu entwickeln, wo wir die Marke frei für uns definieren, warum braucht uns der Kunde? Warum soll er nach Cham fahren, nach Marktredwitz, in die Mode- oder Einrichtungshäuser? Was ist unser Mehrwert? Wo ist unser USP und wo grenzen wir uns ab? Und diese Frage muss man sich als Unternehmen immer mal stellen und die haben wir uns gestellt und wir sind halt darauf gekommen, dass natürlich, das kann keiner mehr hören, das ist immer das Gleiche, aber Beratung, Menschen auf der Fläche, Emotionen, Zuhören, Dasein, das ist nach wie vor eines der Kernthemen, das man nicht wegdigitalisieren kann und das man auch nicht ersetzen kann und darauf setzen wir sehr stark. Also dieser Markenprozess.
Wie hoch ist denn, Entschuldigung, dass ich da mal unterbreche, da würde ich gerne einsteigen, wie hoch ist denn im Unternehmen die Personalkostenquote?
Die ist höher als der Durchschnitt.
Die genaue Höhe wollen Sie nicht verraten?
Müsste ich jetzt nachschauen, aber ich denke bei zwischen 21 und 22 Prozent.
Okay, gut, danke.
Also wir kommen sehr stark aus der Marke und dass wir also einfach mal schon, wenn Kunden in Möbel, in Mode, in Küchen, in Sport denken, müssen wir als frei in der Region, in der wir tätig sind, in der Oberpfalz und Oberfranken einfach schon mal der im Kopf irgendwie gebrandet sein. Das ist mal die Grundvoraussetzung, dass wir guten Service, für gute Markenauswahl, für gutes Preis-Leistungs-Verhältnis stehen, guten Service, Möbelmontage, Beratung, was auch immer. Das ist mal die Grundvoraussetzung, an der wir immer arbeiten, weil alle, wenn das nicht funktioniert, kann ich alles raushaken an Versprechungen und Versprechungen, wenn nicht erfüllt werden, dann habe ich einmal den Kunden da und dann nie wieder. Also insofern ist es ein Long-Time-Prozess, den wir da machen und der nie aufhört und der immer wieder hinterfragt werden muss und an dem man immer arbeiten muss, jeden Tag aufs Neue und zukünftig wahrscheinlich noch mehr. Natürlich haben wir eine Website, wir haben einen Online-Shop, wir haben Kundenbewertungen, wir haben Google-Rezensionen, wir arbeiten sehr, sehr viel mit Social Media, wir machen ganz, ganz viel mit Private-Shopping. Also wir haben letztes Jahr zum Beispiel 4.000 Termine in unseren 14 Loungen gemacht, wo wir dort Private-Shopping-Termine machen mit dem Schnitt zwischen 700 und 800 Euro Umsatz pro Kunde. Also wir versuchen auch, uns nicht jetzt auf den Marktplatz zu stellen und zu schreien, hoppa, es kommt kein Kunde mehr, um Gottes Willen, sondern wie können wir stationären Einzelhandel neu denken und welche Services müssen wir in unseren Geschäften neu erfinden, neu denken, um Kunden, die vielleicht gerne online einkaufen, weil sie stationär den Service nicht mehr finden oder die keine Zeit haben, keine Lust haben, weil sie das Angebot im stationären Handel nicht finden, ein Angebot machen, dass wir diese Kunden wieder in die Läden bringen. Eben mit Private Shopping, mit dem Zeitfenster, mit Timeslot, was auch immer, um dann dort eine vorgesuchte Auswahl anzubieten. Und ich glaube, dass es ein großer Hebel sein wird in Zukunft, hier genauer an den Kunden zuzuhören und hier kuratierte Angebote zu machen, die den Kunden sagen, Mensch, das mache ich jetzt, weil das und das brauche ich gerade und ich will jetzt das nicht machen, sondern ich falle über ein Geschäft. Und nur zum Beispiel, wir haben letztes Jahr Private-Shopping-Termine, 520 Private-Shopping-Termine online gebucht bekommen. Das heißt also, die Kunden buchen auf unserer Website einen Termin mit einer Beraterin zu einer bestimmten Zeit und kommen dann zu dem Termin.
Also das und die ist, kommen auch alle oder gibt es da viele?
Die kommen alle, die kommen alle, die kommen alle. Aber das ist immer, das ist neue Kundenansprache und das zeigt halt für mich auch, dass es einen Bedarf gibt und dass wir als Modehändler oder Möbelhändler, Sporthändler einfach auch mal hinterfragen müssen, wie unser Geschäftsmodell ausschaut. Reicht es aus, die Ladentüre zu öffnen und zu warten, dass der Kunde kommt oder muss ich eben durch bestimmte Angebote, auch Events, wir haben jetzt letzte Woche die Hochzeitsmesse gehabt, ne? Wir haben eine Hochzeitsmesse gehabt mit 21 Partnern, die eine Hochzeitsausstellung gemacht haben im Haus mit einer kleinen Modenschau, Schüler vom Fraunhofer-Gymnasium, die da waren und wir haben letzte Woche über 4.400 Besucher an dem Tag im Modehaus gehabt in Cham. Das wurde über Frequenzmelder gemessen und letztes Jahr waren es 3.800. Also letztes Jahr war das erste Mal, dieses war das zweite Mal und es war sicherlich nicht das letzte Mal. Und haben so das Thema Anlassmode, alles für den Gast, alles für den Bräutigam thematisiert und in die Region gebracht und in die Köpfe der Kunden, die potenziell mal irgendwann als Gast auf einer Hochzeit sind oder heiraten wollen und dort einen Anzug brauchen oder was auch immer.
Wenn Sie diese Kunden nun haben, wie binden Sie die? Also haben Sie ein Kundenbindungsprogramm oder wie funktioniert das?
Wir haben eine Kundenkarte mit über knapp 100.000 Kundenkarten. Wir haben eine sehr hohe Kundenkartenquote, glaube ich, über 80% von unseren Kundenkarten, die sind loyale Kunden. Binden die damit, wir machen Newsletter, also wir haben ein Bonusprogramm, ein Loyalty-Programm, das wir über jetzt dann demnächst Ende März wieder den Bonus ausschütten werden. Wir stellen das aber auch gerade um. Nächstes Jahr wird das ein bisschen anders werden. Also wir machen KI-gesteuerte Newsletter, wo praktisch auch über den Kunden schon ein bisschen individuell eingegangen wird. Also da sind wir im Marketing schon relativ flexibel und agil und testen ganz, ganz viel, machen und tun und versuchen hier einfach, manche sagen uns schon ein kleines ADHS-Syndrom nach, weil wir wirklich von selber überholen und wenn wir unser Marketingkalender manchmal anschauen und sagen, überfordern wir unsere Kunden gerade. Aber wenn man natürlich so breit aufgestellt ist wie wir mit Sport, Mode, Möbel, Küchen, Gartenmöbel, dann ist natürlich der Kanal von Frei immer mit irgendeiner Story irgendwie befüllt.
Gut, dann haben Sie ja vorhin gesagt, dass Sie in diesem Jahr eher von der Seitwärtsbewegung ausgehen. Was glauben Sie denn, wo können Sie künftig noch wachsen? Also wo ist Wachstum noch möglich und wie wollen Sie das anstellen?
Also das ist auch eine gute Frage, weil ich glaube, Wachstum wird in der Branche sehr schwierig werden. Also ich glaube, dass wir nur qualitativ wachsen können, also aus uns selbst heraus. Ich glaube, da soll das Thema Private Shopping, wo wir neue Geschäftsmodelle denken, neue Lösungen, wo wir den Kunden auch sagen, hey, ist es denn schöner zu Hause 8 Kartons zu haben und Ware zu probieren oder lieber einen Private-Shopping-Termin zu machen, wo ich alles sofort haben kann, jede Größe, jede Farbe, jede Auswahl und wo wir auch wieder mehr unseren Laden wieder thematisieren müssen und auch die Leistungen, die wir im stationären Einzelhandel bringen. Ich glaube, da muss der Handel auch selber ein bisschen mehr tun. Natürlich, wir haben vor 2019 zum Beispiel ein Modehaus übernommen vom Kollegen Wanninger in Bad Kötzting. Da haben wir ein Modehaus mit 3000 Quadratmeter übernommen, das ist 18 Kilometer von Cham entfernt. Natürlich ist auch ein Wachstum in dieser Richtung möglich. Wir haben 2011 ein Möbelhaus in Weiden übernommen. Also wir sind schon immer ein bisschen auf der Suche nach, sag mal, interessanten Unternehmen, die wir vielleicht auch in unsere Unternehmensgruppe übernehmen können, mittelfristig. Aber Wachstum alleine, also Wachstum wird schwierig werden, wenn man nicht über Flächenwachstum nachdenkt. Wir haben, und das muss ich auch dazu sagen, 2023 in der Innenstadt von Cham, da waren 2000 Quadratmeter Leerstand von K&L, 4 Jahre leer. Den haben wir dann wir selber gemietet und dort interne Sortimente umgelagert, um das Modehaus zu erweitern. Also wir versuchen auch in einer Zeit, wo es extrem schwierig ist, selber noch Wachstum zu generieren, weil wir glauben, in der Kramer Innenstadt müssen wir selber für Wachstum sorgen und für eine Stärke, dass die Kunden in die Städte fahren und zu uns kommen und wir dort ein Wachstum selber für uns generieren aufgrund unserer Kompetenz und Modegröße. Und natürlich glaube ich auch, dass dieses Geschäftsmodell, was wir anbieten und viele andere wie L&T, Gahammer, Frei auch wachsen kann, weil wir einen Service bieten, der ansonsten nicht mehr so angeboten wird. Ich war gestern Abend in Regensburg, bin da durch die Stadt marschiert, da steht eine Kaufhof-Filiale leer zum Beispiel. Was habe ich gesehen? Und an jedem Eingang waren Obdachlose, die dort ihr Nachtquartier eingerichtet haben. Und wenn ich in Regensburg jetzt so einkaufen möchte, wie ich mir das vorstelle als Kunde, dann habe ich fast nichts mehr. Also kann unser Geschäftsmodell auch darüber wachsen, dass wir Exzellenzhäuser sind, die es schaffen, neue Kunden aus weiteren Einzugsgebieten zu entwickeln, zu finden, die diesen Service, den wir anbieten, die Modeauswahl, die Beratungsqualität so anbieten, dass wir von denen gesucht werden, weil die gerne das suchen, was wir anbieten. Und damit wachsen wir vielleicht auch zukünftig in einem anderen Segment, weil wir neue Kunden generieren, die diesen Service, den wir anbieten, nirgends mehr wo finden.
Gut, dann lassen Sie uns doch mal zum nächsten großen Block im Einzelhandelsgeschäft kommen, nämlich den Lieferanten. Zusammenarbeit mit den Lieferanten ist natürlich sehr, sehr wichtig. Wo hakt es da, aber wo läuft es auch gut?
Ja, Lieferanten, Mode, ich meine, ich komme ja aus verschiedenen Welten. Ich komme aus der Möbelwelt und kann auch aus der Modewelt sprechen. Also die Modewelt ist eigentlich schon mal sehr weit im Vergleich zu anderen Branchen. Das muss ich immer wieder sagen, weil mit Datenmanagement, wie da gearbeitet wird, mit NOS-Systemen und solche Sachen, da sind andere Sortimentsevente noch ganz, ganz, ganz weit weg. Also hier hat man schon mal einen guten Ansatz, dass die automatische Einstellung von Ware schon funktioniert und auch dort viel gemacht wird. Es hakt natürlich immer noch das richtige Ware zum richtigen Zeit, zum richtigen Preis. Ja, das ist so das Hauptthema im stationären Einzelhandel, das wir lösen müssen, das uns alle rumtreibt. Wir haben immer alle zu viel Ware. Das ist ein Thema. Wir haben zu viel Ware, meistens dann auch die falsche und dann auch nicht mehr die Größe, die wir bräuchten. Und hier, glaube ich, ist so ein großer Knoten, den wir irgendwann mal durchschneiden müssen und der gelöst werden muss. Das machen schon ganz viele ganz gut. Also man Opus, Monari, das sind die üblichen Verdächtigen, Rich & Royal und bei Herren auch PME, die das super steuern. Und da merken wir auch, dass da was sich bewegt und dass da auch alle KPIs passen. Das passt einfach dann. Und hier ist mit Sicherheit auch KI ein Thema, das funktioniert. Aber natürlich bei anderen Lieferanten, wo man dann hinfährt, schreibt und dann einfach ja keine Interaktion ist, kein Sales Report rausgeht, keine Daten ausgetauscht werden. Das ist ganz schlimm bei Trachtenmode, da ist noch die Excel-Datei, so das führende Instrument, die uns hier die kommt. Und wenn Sie ein Bild brauchen, dann müssen Sie 20 Mal telefonieren. Also da gibt es auch noch viel zu tun. Aber ich glaube, dass die Branche auch gerade erkennt, dass man in einer extrem guten Partnerschaft zusammenarbeiten muss. Und das ist egal, mit welcher Branche Sie sind. Partnerschaften zwischen Händlern und Herstellern werden von zentraler Bedeutung. Da geht es nicht mehr um das letzte Problem, sondern eigentlich um gemeinsam zu arbeiten, um für beide erfolgreich zu sein, für den Händler, aber auch für den Hersteller. Und da, glaube ich, muss man uns noch viel mehr verbinden, noch viel mehr austauschen und, sage ich mal, die Erkenntnis finden, dass wir nur zusammen gewinnen können. Und wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir alle ein Problem.
Dem Handel wird da ja manchmal zumindest auch vorgeworfen, nicht die, naja, sozusagen die Hoheit über die Flächen abgeben zu wollen oder mit den Zahlen auch nicht so besonders transparent zu agieren. Wie ist das bei Ihnen?
Ach, da sind wir relativ schmerzfrei, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir viel experimentieren und wir wissen auch, dass natürlich wir brauchen als Unternehmen auch die Handschrift des Einkäufers, den Modegrad, den Kunden, den wir wenn man sich mal eine Stunde am Eingang hinstellt, dann sehe ich, wer so reinkommt. Und für diese Kunden müssen wir die Ware haben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass wir das immer sehen. Aber auf der anderen Seite beweisen uns auch diese gerade angesprochenen Systeme, dass es auch funktioniert. Und ich glaube, wenn wir da ein bisschen von uns einen Schritt zurückgehen und auch die Hersteller einen Schritt auf uns zu, dann gibt's ja gar kein Problem. Und wie gesagt, in Zukunft müssen wir diesen Weg gehen. Wir haben gar keine andere Wahl mehr. Shein oder diese Firmen, die viel schneller sind, die viel schneller die Ware reinbringen. Wir müssen flexibler werden, schneller werden, agiler werden und diesen Rhythmus, den wir jetzt haben. Wir haben jetzt das Jahr 2025. Denken Sie 1, 2, 3, 4, 5 Jahre weiter. Denken Sie die Dimension, die KI damit reinbringt. Denken Sie der Markt, wie der noch schneller wird, wie die Chinesen da reinmarschen wollen. Wir müssen hier, ob wir es wollen oder nicht, handeln. Handeln im Sinne, dass wir uns öffnen für alle, jedweilige Partnerschaft, um einfach hier auch schneller zu werden. Also sonst fährt der Zug an uns vorbei und wir schauen danach.
Jetzt muss es dann natürlich oder wird es ja auf jeden Fall auch Lieferanten oder Marken geben, die eben mit dieser Art der Zusammenarbeit noch nicht so weit sind oder wo das nicht so zufriedenstellend läuft. Wer ist das? Von wem haben Sie sich da so getrennt?
Mal getrennt, wir haben auch einen hohen Leidensdruck, ne? Also wir wollen natürlich auch mit den Partnern, die jetzt nicht so schnell sind, auch zusammenarbeiten. Wenn das Produkt gut ist, wenn das die Nachfrage, die Marke stark ist. Also wir haben uns jetzt noch niemand bewusst getrennt, der jetzt nicht agil und schnell genug ist. Weil wir natürlich jetzt, wenn ich mir diese Frage jetzt in Bad Kötzing haben wir eine große Trachtenabteilung stelle und sage, ich muss hier auf Digitalisierung setzen, dann hätte ich 95% der Lieferanten nicht mehr. Also kann ich mich gar nicht trennen, sondern ich muss es aushalten und wir müssen als Händler, als Einkäufer immer wieder hingehen und sagen, Mensch, das bräuchte man, da müsst ihr mal schneller werden, ihnen auch Best Practice Beispiele zeigen und diese auch dann dazu führen, dass sie ein bisschen weiterkommen. Und der ein oder andere versteht das schon und wer es nicht versteht, der hat auch in Zukunft dann, sage ich mal, sowieso ein Problem am Markt, weil er einfach von den Händlern dann nicht mehr wahrgenommen wird, weil wenn die Daten nicht automatisch transformiert werden oder eingespielt werden können oder Aufträge Limite nicht automatisch verarbeitet werden, dann verabschiedet sich der selber vom Markt.
Wie ist so der Unterschied Mode-Sport? Können Sie dazu nochmal was sagen?
Ja, also Modesport, hier ist natürlich die Intersport zwischengestaltet, das muss man ganz klar sagen, da ist schon sehr, sehr viel mittlerweile präzisualisiert, Standardsortimente, NOS-Sortimente, haben wir natürlich Adidas und Nike mit einer ganz anderen Einkaufsthematik, mit Lager, Zwischenlager und mit Intersport dazwischen, der einfach hier größere Mengen einkauft, Zwischenlager, damit wir lieferfähig bleiben über die bestimmten Produkte und uns beliefern ja teilweise die gar nicht mehr direkt oder nur ganz marginal. Aber natürlich, wir sind jetzt auch beim Sport nicht mehr so hartwarenlastig wie früher, sondern schon mehr modelastiger. Und dort ist natürlich daher unser Einkäufer schon immer unterwegs und kauft da ein. Aber da ist es mittlerweile, da gibt es keinen Unterschied mehr beim Einkauf und auch in dem Thema Datenmanagement. Ganz im Gegenteil, über die kooperative Händlerplattform, die Intersport hat, wo wir auch online natürlich unseren Bestand einspielen, da ist schon sehr viel passiert. Da sind die schon relativ weit. Also mit dieser Intersport-Absendermarke online vernetzt ist man schon sehr nah am Kunden dran mittlerweile.
Sie selbst sind online nicht, machen kein E-Commerce?
Doch, wir machen schon E-Commerce. Mhm. Wir haben einen Online-Shop, wo wir arbeiten. Wir haben Online-Wachstum haben wir 20% geplant dieses Jahr. Also wir sind da sehr mutig.
Wie hoch ist der Online-Anteil am Gesamtgeschäft?
Wir haben Online-Umsatz ungefähr gemacht, letztes Jahr 1,2 Millionen.
Textil. Das heißt, das ist ein Textil?
Das ist Umsatz von nur 5% irgendwo. Mhm. Mhm. Ja, 4-5%. Okay. Und dieses Jahr planen wir eben 20% mehr. Und wir haben zum Beispiel 105.000 Zugriffe auf unsere Website jeden Monat. 105.000 Zugriffe auf die Website, das ist schon mal ganz interessant. Also das heißt, schauen nach, welche Marken wir wo haben, welche Größen. Also das ist ein ganz großes Thema. Also das ist jetzt nicht nur ein Online-Shop, darf man nicht immer nur als eigenständiges Online-Business sehen, sondern das geht über die Marke frei als Schaufenster, auch digitale Schaufenster, auch als Vorinformation. Auch das Thema Facebook, Instagram, Werbung läuft über den Online-Shop, Newsletter laufen über den Online-Shop, die eben dann das Sortiment auch erweitern. Hier haben wir die Hose, klick drauf, dann kannst du es gleich bestellen oder die andere Hosen anschauen. Was auch immer. Also das Thema ist, auch wenn es umsatzmäßig nicht die Rolle spielt, ist es aber ein zentrales Instrument für das gesamte Marketing in der Freigruppe.
Wie viel Prozent der Kunden dort sind reine Online-Kunden, also die auch vielleicht gar nicht in der Region leben?
Also das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber wir versenden schon auch Pakete nach Hamburg und Berlin. Das war ich gar nicht bewusst wollen. Wir wollen eigentlich die Marke in der Oberpfalz und Oberfranken sein, wo wir unseren Kunden den Mehrwertkanal egal anbieten und sagen, du, wenn du keine Zeit hast, zu uns zu kommen, dann bestell es einfach, mach den Termin oder was auch immer er tun möchte. Das ist schon organisch und ich glaube, dass wir, sag ich mal, 50-60% unserer Kunden sind schon Kundenkarteninhaber, die den Online-Shop nutzen von frei, die einfach hier aus der Region kommen.
Mhm. Gut, zwei Punkte hätte ich gerne noch mit Ihnen angesprochen, würde ich gerne noch mit Ihnen ansprechen. Erstens, das Thema Standort. Das haben Sie selbst schon angesprochen vorhin, dass Sie da zum Teil selbst aktiv werden müssen. Sie sind natürlich jeweils platzfisch, Sie sind der dominierende Player dort im Handel und sind ja auch abhängig von dem, was sich sonst am Standort tut. Also wie entwickeln sich denn die Städte, in denen Sie drin sind?
Ja, wie entwickeln sich die Städte? Also ich habe ja gerade gestern Abend war ich in Regensburg und ich war erschüttert teilweise, wie sich diese Stadt Regensburg entwickelt. Und man merkt schon, dass Leerstände überall ein großes Problem sind, auch in Regensburg hat 150.000 Einwohner. Wir haben auch das Problem in Karmen, Marktredwitz, in Bad Kötzing, Schwandorf, Weiden, wo Leerstände leider das Stadtbild mittlerweile mehr und mehr prägen. Und man sieht auch dann, was dann nachkommt. Handyläden und Teddyshop und was auch immer. Also auch dieses Downgrading von wertigen Städten in bestimmten Straßen und Regionen führt zu einer gewissen, sagen wir mal, ja, Negativspirale, die dann einfach Einzug nimmt in die Städte. Wir sind in Cham, 18.000 Einwohner. Wir sind in der Stadtmitte mit 10.000 Quadratmeter Mode, mit freien Stores und im Modeerlebnishaus. Wir haben mit Kollegen Gruber noch ein Herrenhaus und dann ist aber auch schon eine oder andere Boutique noch da und dann ist auch schon Schluss. Wir haben vor der Stadt das Möbelhaus und dann haben wir Fachmärkte mit Mr. und Lady Jeans, mit einem Fussel, mit New Yorker. Alles da, alles vor der Stadt, nicht in der Stadt. Das ist eine große Herausforderung für uns. Deswegen habe ich auch vorher gesagt, wir müssen selber in der Kammer Innenstadt aktiv werden, damit wir die Kunden reinbekommen. Und wenn wir jetzt uns verändern, im Bereich Premium, Marken ausbauen, Herrenabteilung ausgebaut haben, Wäschekompetenz ausbauen, brauchen wir natürlich Ersatzflächen für die Marken, die wir nicht aufgeben wollen, wie ein Stridvan, ein Cecilia, ein Oliver, den wir nach wie vor in der Innenstadt halten wollen. Also müssen wir, sind wir gezwungen worden, eigentlich diese Flächen bereitzustellen, anzumieten, obwohl wir schon 8.000 Quadratmeter Mode in einer kleinen Stadt haben. Und das heißt es halt, wir als Unternehmen müssen selber dafür sorgen, dass wir, wenn der Markt es nicht hergibt, Frequenzen generieren und auch dort Flächen belegen, damit wir in der Stadt um unser Selbstwillen Frequenz schaffen können. Und wir dürfen uns ja auf niemanden verlassen, auf keinen Bürgermeister, auf keinen Stadtrat, auf keine Stadtmarketingorganisation. Wir müssen selber versuchen, so stark zu sein über unsere Services und Leistungen, dass die Kunden die Marke frei suchen und reinfahren, auch wenn sonst nichts mehr da ist. Und genauso gilt es für Weiden oder Schwandorf oder Bad Kölzting. Und das ist so unser Anspruch, weil da auf andere sich zu verlassen, wäre eine Fehlentscheidung, die man nicht mehr revidieren kann, weil das Wohl und Wehe des Unternehmens muss man selber in der Hand halten und selber daran arbeiten, dass man immer so gut ist, dass einen die Kunden finden. Und das ist unser Weg.
Gut, prima. Letzter Punkt, den ich gerne noch mit Ihnen besprechen würde, haben Sie auch schon angesprochen vorhin, weil es ein Punkt ist, der Ihnen als Multilabel-Haus oder als beratungsintensives Haus sehr wichtig ist, ist das Thema Personal. Es gibt ja eigentlich kein Geschäft, in dem kein Aufsteller drin steht, Personal gesucht, oder zumindest war das eine Zeit lang sehr, sehr stark so. Wie schwierig ist es für Sie aktuell, Mitarbeitende zu finden? Wie viele offene Stellen haben Sie zum Beispiel?
Ja, also es ist natürlich das Thema Fachkräfte, qualifizierte Kräfte, emotionale Menschen mit der Begeisterung im Laden stehen, auch am Samstag zu finden, das ist die Herausforderung schlechthin. Unser Geschäftsmodell steht und fällt mit den Menschen. Wenn wir das nicht mehr schaffen, dann haben wir ein Problem, weil wir dann keinen Mehrwert liefern, weil die Ware, die wir anbieten, ist ja überall zu jedem Preis innerhalb 3 Klicks, innerhalb von 24 Stunden verfügbar für jeden. Also insofern ist das Thema extrem wichtig. Der damalige Prozess der Marke hat uns natürlich auch, das Thema Employer Branding war ein Nebenprodukt des Ganzen, Arbeitgebermarke, Unternehmermarke, um auch dieses Bild des Fachberaters, des Fashionberaters, des Einrichtungsberaters auch auf ein anderes Niveau zu heben. Und ich glaube, da ist auch die Branche gefordert, dass wir diesen Wert des Berufes Verkäufer in Anführungszeichen neu definieren und auch den Respekt vor diesem Beruf und vor den Leistungen dieser Mitarbeiter nicht hoch genug einschätzen können. Und der wird leider nicht hoch genug eingeschätzt, weil einfach das auch mit Respekt zu tun hat. Und ich finde, dass wir da also in die Branche insgesamt mehr machen muss. Aber natürlich für uns, wie finden wir die Leute? Wie gesagt, attraktive Arbeitgeber, natürlich Arbeitszeitmodelle. Wir haben 600 Mitarbeiter und gefühlt 300 verschiedene Arbeitszeitmodelle, die wir irgendwie machen. Wir machen also fast alles irgendwie möglich, was irgendwie geht.
Gibt es die 4-Tage-Woche? Damit experimentieren ja einige.
Wir haben gefühlt 3-Tage-Woche, 4-Tage-Woche, 5-Tage-Woche. Wir haben alles. Wir haben es aber nicht jetzt standardisiert, dass wir das hauptsächlich anbieten, aber wir lösen das immer im individuellen Einzelfall. Also wenn eine Mitarbeiterin da ist, sagt, sie kann nur da und da arbeiten, dann hat sie eben die 3-Tage-Woche oder 4-Tage-Woche. Also das ist nicht pauschal, aber individuell, wenn wir Interesse haben an dieser Mitarbeiterin, an Mitarbeiter, dann werden wir alles lösen können, was zu lösen ist, um diesen Mitarbeiter zu bekommen. Deswegen ist es nicht pauschal, aber hochgradig individuell. Und natürlich, wir haben Team-Events, das machen alle, ich spreche jetzt nicht mehr von der Obstkiste am Eingang, sondern Team-Events, wir stellen jedem Team 100 Euro im Jahr zur Verfügung für Abteilungsessen, für Kegelreisen, für keine Ahnung was immer. Aber natürlich, das ist alles nett, aber natürlich muss man auch das Thema Gehalt ansprechen. Das ist auch eine Herausforderung für uns, dass wir das wirtschaften und das auch leisten. Eines fordert das andere. Wir kriegen schon noch gute Bewerbungen, muss ich sagen. Also wir haben alle Führungskräfte bei uns aus dem eigenen Haus entwickelt. Wir kriegen auch Quereinsteiger, die eben von der Vision, die wir haben als Unternehmen im stationären Einzelhandel, schon auch überzeugt sind, dass sie erkennen, Mensch, da ist ein Unternehmen, das jetzt nicht den Kopf in den Sand steckt und übermorgen zusperrt, sondern eine Idee hat, wie stationärer Einzelhandel morgen übermorgen ausschauen kann. Und das ist ja auch immer ganz wichtig, dass wir hier dieses Bild abgeben, dass nicht alles schlecht ist, nicht alles schlimm ist und dass wir morgen irgendwann auch noch Geschäfte haben werden. Und das werden wir auch. Wir müssen halt nur uns auch anpassen und uns verändern. Und dann kriegen wir auch dieses in den Köpfen der Mitarbeiter, die im stationären Einzelhandel arbeiten wollen, auch da wieder auch Bewerbungen. Und momentan, glaube ich, momentan ist es sowieso ein bisschen leichter wieder. Also wir kriegen leichter wieder Bewerbungen. Wir suchen einen Küchenfachberater, suchen wir gerade einen Möbelmonteur, suchen wir gerade. Ansonsten sind wir gerade so alle Stellen eigentlich gerade belegt.
Gut, das klingt doch eigentlich ganz optimistisch. Das finde ich gut. Von mir aus sind wir jetzt auch eigentlich quasi auf der Zielgeraden angekommen oder mehr oder weniger durch. Würden Sie sich zum Schluss noch zu einer Prognose für 2025 hinreißen lassen?
Ja, also eine Prognose, Seitwärtsbewegung für 2025. Das glaube ich mal, das wäre so, wenn wir das schaffen, dann wäre das schon mal gut. Wie gesagt, die Rahmenbedingungen, vor denen wir alle stehen, ob es jetzt in Deutschland ist, in Europa, in der Welt, die sind noch herausfordernd. Wir haben eine komplexe, sage ich mal, Regierung in Amerika gerade, wo man nicht weiß, was jeden Tag passiert. Aber ich bin da trotzdem ganz zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Jahr mit einer Seitwärtsbewegung schaffen. Also großes Plus rechne ich aber nicht, muss ich auch dazu sagen. Dafür ist die allgemeine Stimmung. Und wir müssen aufpassen, dass wir, also wir werden uns nicht mehr mit ganz viel Wachstum bekommen können. Also das kann man als firmenmäßig vielleicht erarbeiten, dann 1-2% drauf. Die Rahmenbedingungen werden so nicht mehr kommen, dass wir einen Boom erleben, dass die Leute wieder in die Städte gehen. Wir sind schon in einer Transformationsphase, wo sich Handel, stationärer Handel, Onlinehandel, der Kunde verändert und wir vor einer, sage ich mal, schon herausfordernden Zeit stehen. Also das Zurückblicken und es wird schon wieder alles gut werden, wie es war, da vermag ich nicht zu sehen und darauf dürfen wir uns auch nicht verlassen.
Gut, Herr Hagner, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Podcast-Studio und für Ihre Einschätzungen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass der Saisonstart dann richtig steil geht und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank.
Ja, danke schön.
Das war Helmut Hagner, Geschäftsführer der Handelsgruppe Frei im Bayerischen Karm. Und das war der Textilwirtschaft-Podcast. Mein Name ist Jörg Nowicki. Vielen Dank fürs Zuhören.